Predigt vom letzten Sonntag verpasst hast, lade ich dich ein, sie dir nochmal anzuhören über unsere Homepage oder anzuschauen auf YouTube. Wir sind ja ganz modern hier, ja? Alles was es gibt, machen wir mit. Wir haben eben diese Serie gestartet mit dem Titel Folge mir nach. Eine, wie ich finde, faszinierende Reise ins erste Jahrhundert. Es geht um die Einladung Jesu an uns Menschen, seine Talmidim zu werden. Talmidim sind Jünger, sind Nachfolger. Noch besser lässt sich dieses Wort in unsere deutsche Sprache, in unseren deutschen Kontext übersetzen mit Lehrling oder Azubi. Als Azubi Jesu verfolgst du mit deinem Leben diese drei Ziele. Du hast das Ziel, mit deinem Rabbi, mit Jesus zu sein. Du hast das Ziel, wie dein Rabbi zu werden, wie Jesus zu werden. Und du hast das Ziel, zu tun, was dein Rabbi tut, zu tun, was Jesus tut. Und mein Plan für uns, können wir mal abstimmen, ob ihr damit einverstanden seid, aber ich mache sowieso. Mein Plan ist, in den nächsten drei Wochen in jedes einzelne dieser Ziele etwas tiefer einzusteigen und sozusagen an dieses Skelett, das wir da aufgebaut haben, etwas Fleisch an die Knochen zu arbeiten. Ist das für euch okay? Ja, also, dann schauen wir heute, was es bedeutet, mit Jesus zu sein. Legen wir los, wir schlagen unsere Bibeln auf in Johannes Kapitel 1 und wir lesen ab Vers 35. Es ist so, ich habe den Anfang habe ich auf der Folie und dann ist es gut, wenn ihr in euren eigenen Bibeln mitlest, weil ich sonst zu viele Folien für heute hätte. Wir haben viel, viel Bibel vor uns. Legen wir los mit Johannes 1, Vers 35. Am nächsten Tag stand Johannes, das war Johannes der Täufer, wieder am gleichen Ort. Zwei seiner Talmidim, seiner Jünger, waren bei ihm. Da ging Jesus vorüber. Johannes blickte ihn an und sagte, seht, dieser ist das Opferlamm Gottes. Als die beiden Jünger das hörten, folgten sie Jesus. Der arme Johannes, oder? Zwei seiner Jünger verlassen ihn und sagen einfach, okay, folgen wir dem anderen Rabbi. Folgen wir dem mit dem Namen Jesus. Weiter geht es, Vers 38. Jesus wandte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Was sucht ihr? Fragte er. Eine ziemlich entlarvende Frage, wenn sie von Jesus kommt. Habt ihr irgendwas verloren? Was wollt ihr eigentlich hier? Rabbi, erwiderten sie, wo wohnst du? Jesus antwortete, wenn Jesus antwortet, hören wir genau zu, kommt mit, dann werdet ihr es sehen. Da gingen die beiden mit ihm, es war etwa 4 Uhr nachmittags. Sie sahen, wo er wohnte und blieben für den Rest des Tages bei ihm. Und dann springen wir weiter zu Vers 43. Als Jesus am nächsten Tag nach Galiläa aufbrechen wollte, begegnete ihm Philippus. Folge mir nach, sagte Jesus zu ihm. Philippus sah Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz geschrieben hat und der auch bei den Propheten angekündigt ist. Es ist Jesus, der Sohn Josefs. Er kommt aus Nazareth. Aus Nazareth? Entgegnete Nathanael. Was kann aus Nazareth Gutes kommen? Doch Philippus sagte nur, gleiche Sprache wie Jesus vorher, komm mit und überzeuge dich selbst. Zuerst sagte Jesus zu diesen beiden Talmidim, kommt, dann werdet ihr sehen. Und später, da ist es. Und später sagt Philippus zu Nathanael, komm und überzeuge dich selbst. Diese Worte würden wir heute vielleicht etwas anders formulieren. Wir werden sagen, komm und schau mal mit deinen eigenen Augen, was hier los ist. Verbringe etwas Zeit mit uns. Hänge mit uns ab. Und dann wirst du sehen, ob die ganzen Gerüchte auch stimmen. Mit anderen Worten sagt Jesus und später Philippus, kommt und seid bei uns, seid bei mir. Und das war und das ist immer noch die erste Einladung von Jesus von Nazareth. Komm und sei bei mir, komm und sieh. Und die Frage ist natürlich, wie kann das heute aussehen? Wir leben nicht mehr im Israel des ersten Jahrhunderts, sondern im Baden des 21. Jahrhunderts. Jesus ist nicht mehr hier, zumindest nicht mit seinem Körper. In der Sprache von Johannes gesprochen, sitzt er zur Rechten des Vaters. Also ist die Frage, wie können du und ich kommen und sehen? Wie können wir mit Jesus sein? Und um dieser Frage nachzugehen, blättern wir mal ein paar Seiten nach rechts zu Johannes 14. Johannes 14. Je näher der Tod Jesu rückt, desto mehr spricht er davon, dass er weggehen wird und den Heiligen Geist an seiner Stelle schicken wird. Und wir lesen Johannes 14 ab Vers 16. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, und jetzt kommt die Sprache, auf die wir achten wollen, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Diese Formulierung, einen anderen Helfer, die ist gar nicht so leicht zu übersetzen aus dem Griechischen. Manche sagen Helfer, manche sagen Anwalt, aber man könnte auch übersetzen, einen anderen Ich. Der Vater wird euch einen anderen Ich geben. Und der Vater wird euch einen anderen Helfer oder einen anderen wie mich geben, der für immer bei euch sein wird. Vers 17. Er wird euch den Geist der Wahrheit geben, den die Welt nicht bekommen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Aber ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Ich werde euch nicht als hilflose Weisen zurücklassen. Ich komme zu euch. Wir springen zu Vers 25. Diese Dinge sage ich, solange ich noch bei euch bin. Der Helfer, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, wird euch alles weitere lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Was ich euch zurücklasse, ist sowas Cooles, Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden, einen Frieden, wie ihn die Welt nicht geben kann. Lasst euch durch nichts in eurem Glauben erschüttern und lasst euch nicht entmutigen. Und hier gibt uns Jesus die Antwort auf diese Frage. Die Antwort auf die Frage, wie wir, wie du und ich heute mit Jesus sein können. Die Antwort ist durch den Heiligen Geist. Deswegen habe ich letzte Woche gesagt, unser höchstes Ziel als Lehrlinge von Jesus ist es, in einem ständigen Bewusstsein für und einer ständigen Verbindung mit dem Heiligen Geist zu leben. Es geht um diese ständige, innige, enge Verbindung. Und in Johannes 15, da macht Jesus weiter und er gibt uns eine Metapher, er gibt uns ein Beispiel, wie eng diese Verbindung aussehen soll. Wir lesen Johannes 15 ab Vers 1. Da sagt er, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater ist der Weinbauer. Jede Rebe an mir, die nicht Frucht trägt, schneidet er ab. Eine Rebe aber, die Frucht trägt, schneidet er zurück. So reinigt er sie, damit sie noch mehr Frucht hervorbringt. Ihr seid schon rein. Ihr seid es aufgrund des Wortes, das ich euch verkündet habe. Und jetzt kommt so eine immer und immer wiederkehrende Formulierung. Bleibt in mir und ich werde in euch bleiben. Eine Rebe kann nicht aus sich selbst heraus Frucht bringen, sie muss am Weinstock bleiben. Genauso wenig könnt ihr Frucht hervorbringen, wenn ihr nicht in mir bleibt. Hier kommt immer wieder dieses Wort bleiben. Auf Griechisch steht hier Menno und Menno bedeutet bleiben, verbunden sein, nicht weggehen. Jesus sagt weiter, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wenn jemand in mir bleibt und ich in ihm bleibe, so trägt er reiche Frucht. Reiche Frucht sind viele gute Sachen. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Danke, Jesus, für dein Vertrauen. Er kennt uns, oder? Er hat sowas von recht. Ohne ihn können wir nichts tun. Wenn jemand nicht in mir bleibt, geht es ihm wie der unfruchtbaren Rebe. Er wird weggeworfen und verdorrt. Die verdorrten Reben werden zusammengelesen und ins Feuer geworfen, wo sie verbrennen. Aber wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, könnt ihr bitten, um was ihr wollt. Eure Bitte wird erfüllt werden. Dadurch, dass ihr reiche Frucht tragt und euch als meine Talmidim, als meine Jünger und Nachfolger erweist, wird die Herrlichkeit meines Vaters offenbart. Jesus vergleicht in diesem Text die Verbindung zwischen einem Jünger und ihm mit einem Zweig, der im Weinstock bleibt. Und in diesem ganz kurzen Abschnitt nutzt er dieses eine Wort, Menno, in ihm bleiben, er in uns bleiben, 10-mal. Also wenn jemand ein Schlüsselwort sucht, in dem Text kann es jeder finden. Auch diejenigen, die keinen Deutschleistungskurs hatten. Er will diesen Punkt einfach überdeutlich machen. Er will überdeutlich machen, begebt euch in meine Gegenwart und bleibt dort. Begebt euch nicht einmal in der Woche in meine Gegenwart und geht dann eure eigenen Wege. Begebt euch in meine Gegenwart und bleibt dort. Gründet euch, verwurzelt euch in der Gegenwart des Vaters den ganzen Tag lang. Und damit meint ihr nicht, dass wir in ein Kloster gehen sollen. An keiner Stelle hat Jesus uns dieses Beispiel gegeben oder dazu aufgefordert. Ich sehe die Bedeutung darin, dass wir es lernen, immer an zwei Orten gleichzeitig zu sein. Dein selbstgemachtes Müsli mit Joghurt zum Frühstück und in der Gegenwart des Vaters. Oder was auch immer du magst. Rührei und Speck und eine Banane und die Gegenwart des Vaters. Auf dem Weg in die Arbeit, vielleicht auf dem Fahrrad, vielleicht sogar im Regen und die Gegenwart des Vaters. Im Büro, wenn du E-Mails schreibst und in der Gegenwart des Vaters. Zu Hause beim Bügeln und in der Gegenwart des Vaters. Mit einer Tasse Kaffee oder Tee und einem Kollegen im Büro und in der Gegenwart des Vaters. Es gibt so verschiedene Worte für dieses Prinzip und Jesus nennt dieses Prinzip hier in ihm bleiben. Paulus nennt es in 1. Thessalonicher 5, beten ohne Unterlass. Das gleiche Prinzip. Und es geht um eine ständige, andauernde Verbindung mit Jesus. Der mittelalterliche Ordensbruder, Bruder Lorenz. Wer von euch kennt Bruder Lorenz? Ein paar von euch kennen ihn. Er nannte es das Üben der Gegenwart Gottes. Jesus, er sagt, bleibt in mir. Paulus hat betet ohne Unterlass. Und Bruder Lorenz nannte es das Üben der Gegenwart Gottes. Bruder Lorenz war ein Laienmönch, der in einem Kloster lebte im 16. Jahrhundert. Und er wollte Jesus wirklich nachfolgen. Mit seinem ganzen Leben hatte er ein einziges Ziel. Und sein Ziel war Männer. Ich will in Jesus bleiben. Und er nannte es das Üben der Gegenwart Gottes. Und die Jahre, sie sind vergangen. Er arbeitete als Laienmönch im Kloster und dort mussten die Laien die niedrigen Aufgaben verrichten. Die Priester, die richtigen Mönche sozusagen, die haben die Liturgien durchgeführt, die hatten die Gebete und alles Mögliche. Und die Laienmönche, die mussten Geschirr waschen, kochen, die niedrigen Aufgaben tun. Und er fing an, in seiner Zeit mit vielen Leuten Briefe zu schreiben über seine Gedanken zu diesem Thema, das Üben der Gegenwart Gottes. Und nach seinem Tod wurden all diese Briefe, die aufgetaucht sind, zu einer Sammlung zusammengeführt. Und in einem dieser Briefe schrieb Bruder Lorenz das Folgende. Er sagte, für mich besteht kein Unterschied zwischen der Arbeit und der für das Gebet bestimmten Zeit. Das muss man kurz sacken lassen, oder? Kein Unterschied zwischen der Arbeit und dem der für das Gebet bestimmten Zeit. Im Lärm und Durcheinander meiner Küche, wo dauernd die verschiedensten Aufträge ausgerufen werden, halte ich meine Gedanken auf Gott gerichtet und fühle mich von einer solchen Stille umgeben, als ob ich vor dem allerheiligsten Sakrament auf den Knien läge. Das sagt ein katholischer Ordensbruder im 16. Jahrhundert. Für ihn ist die Realpräsenz Christi im Brot des Abendmahls das allerheiligste Sakrament. Und er sagt hier, ja, das ist ein besonders heiliger Moment. Aber genauso besonders und genauso heilig ist es, wenn 100 hungrige und schlecht gelaunte Mönche vor meiner Küchentür sind und noch mehr Kartoffelsuppe haben wollen. Genauso heilig. Genauso besonders, genauso mit Gott in Verbindung. Kannst du das auch sagen in der Geschäftigkeit deines Alltags? Ich habe eine tiefe Sehnsucht nach so einer intensiven Beziehung zu Jesus, wo ich inmitten des Lärms und Durcheinanders meines Alltags meine Gedanken immer auf Gott gerichtet weiß und von seinem Frieden umgeben bin. In ihm bleiben. Bruder Lorenz nannte es das Üben der Gegenwart Gottes. Und diese Fähigkeit, sich der Gegenwart Jesu inmitten des Alltags bewusst zu sein, sie fällt demnach nicht einfach vom Himmel. Sie will geübt werden. Und der Punkt ist doch, dass es ein ganzes Leben der Übung braucht, um dieses Ziel zu erreichen, im ständigen Bewusstsein für und ständiger Verbindung mit dem Heiligen Geist zu leben. Bruder Lorenz hat diesem Ziel sein ganzes Leben gewidmet. Es passiert nicht einfach so. Okay, ich bleibe in Weinstock den ganzen Tag, während ich im Büro bin, in der Produktionshalle bin, am E-Mail schreiben bin, im Verkehr stecke, mein dreijähriges Kind ins Bett bringe. Oder noch nicht mal einjähriges. Es ist ein Fakt, dass es in unserer schnelllebigen und digitalisierten Zeit mehr denn je einen klaren Plan dafür braucht, in Jesus zu bleiben. Und es ist auch schwer. Aber weißt du, nichts bereichert unser Leben mehr als ein tieferes und klareres Verständnis von Gottes Gegenwart in der Routine unseres Alltags. Es gibt nichts, keine Selbsthilfetechnik, kein Geld dieser Welt, keinen Beziehungsstatus, verheiratet oder endlich Single. Nichts bereichert unser Leben mehr als Gottes Gegenwart mitten im Herzen unseres Alltags. Mitten in dem, was uns, was dich und mich jeden Tag so unglaublich beschäftigt. Und weißt du, an dieser Stelle, da gab es über die Jahrhunderte einen Weg, um das einzuüben. Einen Weg, um damit umzugehen. Und den nannten unsere geistlichen Väter die geistlichen Übungen. Und jetzt gibt es weder eine konkrete Auflistung der geistlichen Übungen, aber immer wieder geht es dabei um sich wiederholende Dinge. Es geht um Stille und Rückzug. Es geht um Gebet, um Fasten, um Bibellesen, den Sabbat halten. Und wir hatten ja Anfang letzten Jahres eine ganze Serie darüber. Wir nannten sie Übungen zur Heiligung. Ich finde ehrlich gesagt diesen Titel oder diesen Namen geistliche Übungen ziemlich schrecklich. Die Übungen sind ja nicht geistlich in sich. Es sind vielmehr ganzheitliche Aktivitäten, die unser ganzes Sein auf Gott ausrichten sollen. Und sie waren über Jahrhunderte der Startpunkt eines Nachfolgers, eines Azubis von Jesus. Und heute, wenn sich jemand bekehrt, dann gibt es eine kurze Einführung und das war's. Aber erinnern wir uns daran, was wir letzte Woche sagten, Jesus, er hat seine Talmidim dazu aufgefordert, auch andere zu Jüngern zu machen. Und wie passiert es? Wie machen wir Menschen zu Jüngern? Durch die geistlichen Übungen. Und bei den geistlichen Übungen dürfen wir aber eins nicht vergessen, sie sind nur ein Mittel zum Zweck. Es ist nicht die geistliche Übung an sich, die uns rettet, die uns heiligt, die uns frommer macht, sondern diese Übung ist ein Mittel zum Zweck. Ist denn die Bedeutung vom Bibellesen, dass du deine Bibel liest? Das ist keine Fangfrage. Ich bin nicht so gemein. Geht es beim Bibellesen nur darum, dass du deine Bibel besser kennenlernst? Weißt du, das machen ganz viele Theologen, die haben überhaupt keine Beziehung zu Jesus. Aber die lesen die Bibel, die kennen sie besser als du und ich zusammen. Aber sie haben noch nicht begriffen, was sie für sie bedeutet. Also das Bibellesen an sich, das bringt uns nicht weiter. Es geht darum, dass du lernst, den Weg zu Jesus zu gehen. Und durch das Bibellesen, wenn du das mit einem offenen Herzen liest, dann wirst du mehr und mehr ins Bild Jesu geformt. Ist die Bedeutung von Gebet das Gebet? Hauptsache gebetet? Ist die Bedeutung von Fasten einfach nur nichts zu essen? Ist die Bedeutung von Stille und Rückzug einfach nur mal allein zu sein? Haken dran, erledigt, ich war allein. Come on, Jesus, jetzt bin ich dir näher. Natürlich nicht. Es macht keinen Sinn. Du verdienst gar nichts durch die geistlichen Übungen, weil du schon ein geliebtes Kind Gottes bist. Die geistlichen Übungen, sie sind alle ein Mittel zum Zweck. Und worin besteht der Zweck? Der Zweck besteht darum, bei Jesus zu sein. Mit Jesus sein, das war unser erstes Ziel als seine Nachfolger. Und durch die geistlichen Übungen können wir das praktizieren. Wir können mit ihm sein. Die Übungen helfen dir dabei, dich auf Gott einzulassen. Du kannst sagen, Gott, du bist hier und ich bin jetzt endlich auch hier. Ich war die ganze Zeit nur am Hin- und Herrennen und unterwegs, aber jetzt bin ich hier, zusammen mit dir. Ob es die Übung geistlicher Gemeinschaft am Tisch mit anderen Talmidim ist, oder ob es die Übung von Stille und Rückzug am Morgen, bevor dein Tag beginnt, ist. Es sind Hilfsmittel, die dir dazu helfen sollen, dein Herz, deine Gedanken, deine Vorstellung und sogar deinen Körper auf die Gegenwart des Heiligen Geistes zu fokussieren. Okay, jetzt schauen wir uns noch eine andere Bibelstelle an, eine recht bekannte aus Galater 5. Und ich möchte unsere Aufmerksamkeit dahin lenken, dass wir sehen, wie Paulus in dieser Bibelstelle die Lehre von Jesus aus Johannes 15 aufgreift. Und dann schauen wir uns noch an, was das alles für uns bedeutet. Habt ihr noch Bock?
Ja.
Seid ihr noch dabei? Sind wir connected? Okay. Lesen wir Galater 5 ab Vers 16. Ich sage aber, wer redet hier? Paulus. Ich sage aber, ist Paulus. Galaterbrief von Paulus geschrieben. Ich sage aber, wandelt im Geist. So werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. Denn das Fleisch begehrt auf gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch. Die sind gegeneinander, sodass ihr nicht tut, was ihr wollt. Regiert euch aber der Geist, so seid ihr nicht unter dem Gesetz. Offenkundig sind aber die Werke des Fleisches, als das sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Hader, Eifersucht, Zank, Zorn, Zwietracht, Spaltungen, Neid, Saufen, Fressen und dergleichen. Cool, oder? Offenkundig sind die. Mach mal deine Augen auf. Einfach nur, wo du lebst, um dich herum, was da passiert. Du wirst all das wiederfinden. Davon habe ich euch vorausgesagt und sage noch einmal voraus, die solches tun, werden das Reich Gottes nicht erben. Jetzt lesen wir Vers 22. Die Frucht aber des Geistes ist, und ich möchte euch einladen, mit mir zusammen laut zu lesen, Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies steht kein Gesetz. Die aber Christus Jesus angehören, die haben ihr Fleisch gekreuzigt samt den Leidenschaften und Begierden. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Lasst uns nicht nach eitler Ehre trachten, einander nicht herausfordern und beneiden. Ich glaube, nicht ohne Grund ist dieser Abschnitt ein sehr bekannter Abschnitt in der Bibel. Aber ich glaube, es ist auch einer, der leicht missverstanden werden kann. Wisst ihr, viele Menschen, sie lesen diese Verse wie eine Liste von Dingen, die wir nicht tun sollen, die Werke des Fleisches, und andere Dinge, die wir tun sollen, die Frucht des Geistes. So als würde Paulus sagen, geh und liebe mehr in dieser Woche. Geh und habe mehr Freude in dieser Woche. Geh und habe mehr Frieden in dieser Woche. Aber das ist nicht der Fall. Mit der Frucht des Geistes ist keine Aufforderung, kein Befehl von Paulus verbunden. Denn Liebe, Freude, Friede, Geduld und so weiter, sie sind ja nicht primär von unserem Willen abhängig, sondern von der inneren Haltung unseres Herzens, sobald es dahingehend verändert ist, Jesus ähnlicher zu sein. Weißt du, es funktioniert doch nicht so, dass wir am Morgen die Zähne zusammenbeißen, wenn wir aufstehen und sagen, ich werde heute mehr lieben. Ich werde mehr lieben. Weißt du, du kannst deinen ganzen Willen zusammennehmen und du kannst es eine Zeit lang faken. Für eine kurze Zeit. Das Problem der Willenskraft ist, dass sie für uns alle endlich ist. Unsere Willenskraft ist nicht unendlich. Die ist endlich. Die hört auf. Die ist begrenzt. Und die meisten von uns haben diesen Vorrat nach dem Frühstück mit der Familie schon aufgebraucht. Und dann hast du ein Problem. Weil dann kannst du zwar versuchen, liebevoller zu handeln, aber du kannst nicht liebevoller sein. Wenn das so wäre, dann wäre es ja alles viel einfacher. Mensch, du bist so ungeduldig. Oh, ich bin jetzt geduldig. Jetzt, sofort. Gleich in diesem Moment habe ich die Geduld. Das wäre easy, wenn es so gehen würde. Das Gleiche mit der Freude. Du kannst dich jetzt so entscheiden, eine gute Einstellung zu haben. Du kannst auf das Glas schauen und nicht sagen, dass es halb leer ist und dann halb voll ist. Du kannst optimistisch denken. Du kannst deinen Willen gebrauchen, eine Zeit lang positiv eingestellt bleiben. Aber weißt du, was nach dem Frühstück passiert? Du bist ausgepowert. Die Sorgen kommen. Die Ängste kommen. Du kannst einfach nicht mehr fröhlich sein oder mehr in Frieden leben oder mehr geduldig sein oder was auch immer, indem du dich mehr anstrengst. Und das Gute ist jetzt, Paulus erfordert uns ja auch gar nicht dazu auf, streng dich mehr an, liebevoller zu sein. Im ganzen Abschnitt gibt es im Grunde nur eine einzige Aufforderung, einen Befehl. Der steht einmal am Anfang und einmal am Ende mit anderen Worten. Vers 16. Ich sage euch aber, wandelt im Geist. Und die Klammer zu, Vers 25. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Jetzt möchte ich das Ganze nochmal umformulieren in die Worte von Jesus. Bleibt in mir. Bleibt im Weinstock. Wandelt im Geist. Gemeint ist ein und dasselbe. Der Gedanke ist folgendermaßen: Wir können nicht einfach voll sein mit mehr Liebe, mehr Freude, mehr Friede, mehr Geduld. Aber wir können eins tun. Wir können uns kontinuierlich öffnen für den Heiligen Geist und wir können uns zur Verfügung stellen, dass Gott genau diese Dinge in uns durch den Heiligen Geist bewirkt. Es geht um eine Partnerschaft zwischen Gott, dem Heiligen Geist und uns. Wir können es nicht allein tun, aber wir können unseren Teil dazu beitragen. Und Paulus nutzt hier die Metapher eines Obstbaumes mit der Frucht. Von wem klaut er diese Metapher? Come on now. Von wem klaut er die? Das haben wir vorhin gelesen, Johannes 15. Er klaut sie von Jesus. Denk doch an einen Weinstock oder einen Apfelbaum. Wie macht ein Apfelbaum einen guten Apfel? Indem er sich mächtig anstrengt? Oh, Elster, komm raus! Hast du mal so einen Apfelbaum gesehen? Geh heute Nachmittag mal spazieren beim Obstbau Wenz im Pfingsttal. Guck dir mal die Apfelbäume an. Ich sag dir eins, die sind tiefenentspannt. Das ist natürlich ein total bescheuerter Vergleich. Ich weiß. Aber es geht doch darum, uns diesen Punkt rüberzubringen. Es ist einfach eine wunderschöne Metapher. Wie wächst ein Apfel am Apfelbaum? Einfach so. Einfach so. Indem er am Apfelbaum hängt. An einem Zweig. Und dort wächst diese Frucht. Wie entstehen Trauben? Indem die Rebe im Weinstock bleibt. Und in dieser gleichen Linie, wie wächst die wirklich gute Frucht von Liebe, Freude, Geduld und so weiter in einem Azubi von Jesus? Indem der Azubi, der Nachfolger, der Jünger Jesu, in Jesus bleibt. Nicht indem er sich so richtig anstrengt. Oh, ich will aber Frucht bringen. Sondern indem er einfach in Jesus bleibt. Okay, das war jetzt unser theoretischer Unterbau. Jetzt kommen wir ins Praktische. Ich liebe euch Pragmatiker. Im Grunde denkt ihr euch, das hätten wir uns alle sparen können. Kannst du uns doch gleich die drei Punkte geben, die wir ab morgen tun sollen? Und yeah, los geht's. Aber das bringt nichts. Wir müssen es verstehen. Wir müssen es verinnerlichen. Wenn wir es nicht verinnerlichen, dann wird es ein Strohfeuer sein. Also stellen wir uns die Frage, was können wir tun, damit wir im Geist wandeln, damit wir im Weinstock bleiben und das alles im Chaos eines Lebens im digitalen Zeitalter, mit verrücktem Verkehr, mit sozialen Medien, mit E-Mails, mit allen möglichen Messenger-Diensten, mit Meeting nach Meeting und obendrauf noch jede Menge Freizeitstress. Und die Antwort ist ganz einfach. Lebe wie Jesus. Easy, oder? Lebe wie Jesus. Und dazu habe ich eine ziemlich einfache, aber wie ich finde, sehr logische Aussage. Wenn du das Leben von Jesus erfahren willst, dann musst du die Lebensart oder den Lebensstil, den Lifestyle von Jesus übernehmen. Wenn du dieses Leben, wie Jesus es hatte, führen möchtest, dann musst du so leben mit diesem Lifestyle wie er. Und er selbst nannte das Leben, dass Jesus lebte, Leben im Überfluss. Das Leben voller Freude, Friede, Liebe, Geduld und so weiter. Ist es nicht so ein Leben, nach dem wir uns alle sehnen? Ja? Danke, Diane, das war jetzt wichtig, dass wir uns nicht im Kreis drehen. Um so ein Leben zu haben, musst du nicht einfach nur die richtigen Dinge über Jesus glauben. Sondern du musst als Nachfolger Jesu genau das tun. Du musst ihm nachfolgen. Und wenn du ihm nachfolgst, dann beginnst du auch mehr und mehr seinen Lifestyle zu übernehmen. Ich will uns kurz erklären, was ich mit dem Leben und dieser Unterscheidung meine zwischen Leben und Lifestyle. Wir sehen so oft die Dinge, die vor Augen sind. Ich denke einfach mal an einen Athleten. Ja, ein durchtrainierter Athlet, der in der Lage ist, wundervolle Leistungen, Spitzenleistungen zu vollbringen. Und dann sind wir vielleicht total beeindruckt und wir sagen, wow, das will ich auch. Oder wir sehen einen tollen Musiker, jemand, der sein Instrument beherrscht, oder eine fantastische Sängerin, die wunderschön singen kann. Und dann sagen wir, boah, das will ich auch. Oder wir sehen eine interessierte und belesene und kluge Person, die sich mit ganz vielen Dingen gut auskennt. Und wir sagen, boah, ich will auch so sein. Aber oft sehen wir nicht, was dahinter steckt. Wir sehen nicht die Disziplin und Stunden, die der Athlet im Training verbringt. Wir sehen nicht die stundenlange Mühe und Arbeit, das Üben des Musikers oder der Sängerin. Wir sehen nicht den Lebensstil der belesenen Person, die den anderen den ganzen Tag nichts anderes tut als lesen. Und wenn wir es doch sehen, dann sind wir meistens nicht bereit, es zu tun. Wir wollen das Ergebnis, wir wollen das Produkt dieses Lifestyles, das Produkt dieser Lebensart, aber wir sind nicht bereit, den Preis dafür zu bezahlen und unseren Lifestyle, unser Leben da anzupassen. Mit Lebensstil meine ich also deine Rituale und Routinen, die Art, wie du deine Zeit verbringst, wofür du dein Geld ausgibst. Weißt du, das System unseres Lebens ist so konzipiert, dass es uns die Ergebnisse bringt, die wir auch bekommen. Und jetzt stell dir mal diese Frage für dein Leben. Welche Ergebnisse bekomme ich? Was ist die Frucht, die in meinem Leben sichtbar wird? Die Frucht meines Lebens, meiner Beziehung zu Gott, meiner Nachfolge Jesu. Ist es gute Frucht? Ist es die Frucht, die ich mir wünsche? Oder nicht? Denken wir noch einmal zurück, wie wir vorhin in Johannes 14 gelesen haben. Johannes 14 sagte Jesus am Schluss, was ich euch zurücklasse, ist Frieden. Ich gebe euch meinen Frieden. Ich will es einfach mal als Beispiel nehmen für viele andere Dinge, wie Jesus lebte und was er uns gegeben hat. Wenn wir diesen Satz hören, was macht das in uns? Cool, oder? Boah, ich will diesen Frieden. Sehnen wir uns nicht alle nach diesem Frieden? Wisst ihr, Burnout war lange ein Thema für gestresste Börsenbroker und Manager. Heute finden wir überall Menschen mit Burnouts und Zukunftsängsten. Meistens fängt es bei den Studenten an. Die sind total gestresst. Wie viele von uns hören diese Worte von Jesus und sagen, ja, Frieden, das brauche ich so dringend, aber ich spüre nichts davon. Ich will Frieden, aber die Wahrheit ist, ich bin total gestresst. Ich mache mir Sorgen wegen Geld, Beziehungen, Arbeit, Familie und so weiter. Wie bekomme ich diesen Frieden? Also es ist einfach, aber es ist nicht leicht. Es ist einfach, wir können es alle verstehen, aber es ist nicht leicht umzusetzen, indem ich lebe wie Jesus. Indem ich meinen Lifestyle, meinen Lebensstil nach dem Vorbild von Jesus ausrichte. Welchen Lifestyle hat Jesus zu unserem Vorbild geführt? Wir schauen uns mal ein paar Eckdaten an in den Evangelien. Jesus war nie in Eile. Hast du schon mal gesehen? Bist du, oh, Meister, du musst schnell kommen, der stirbt gleich. Relax. Take the chill pill. Wir gehen da ganz locker an die Sache ran. Jesus, er verbrachte viel Zeit in Gemeinschaft. Nicht umsonst sagen seine Kritiker, er war ein Fresser und Säufer. Er war mit den Zöllnern und Sündern unterwegs. Er liebte es, Feste zu feiern. Feierst du gerne Feste? Du bist wie Jesus. Halleluja. Er verbrachte viel Zeit allein. Er stand oft früh auf. Er ging weg zum Gebet. Das ist, wo dieser Gedanke herkommt, des Rückzugs und der Stille. Das hat Jesus praktiziert. Er verbrachte viel Zeit mit Schlafen. I wanna be like my rabbi. Ich will werden wie mein Rabbi. Viel Zeit mit Schlafen. Oft musste er aufgeweckt werden. Manchmal ist er morgens um 4 wach und betet. Manchmal streckt er sich um 9 und fragt, hey, wo ist der Frühstücksspeck? Nein, kein Frühstücksspeck, er war Jude. Wo ist der glutenfreie vegane Pfannkuchen? Er hielt den Sabbat. Er hat jede Woche einen Tag zur Seite gestellt, um anzubeten und auszuruhen. Er war jeden Sabbat in der Synagoge. Und soweit wir das beurteilen können, führte Jesus ein sehr einfaches Leben. Er hatte die Kleidung auf seinem Rücken, kein Kaufen und Verkaufen, kein Online-Shopping, kein Black Friday, die ganze Unzufriedenheit, die mit dem Materialismus einhergeht. Das war der Lifestyle von Jesus. Und wozu hat dieser Lifestyle von Jesus geführt? Er hatte Frieden. Du willst auch Frieden? Weißt du, viele von uns sind viel zu beschäftigt. Frag meine Frau. Ständig am Telefon. Viele von uns kaufen viel mehr, als wir brauchen. Nicht genug Schlaf. Einfach viel zu viele Aktivitäten in unseren Tag gestopft und nicht genug Ruhezeiten. Und dann fragen wir uns allen Ernstes, warum erlebe ich diesen Frieden Gottes nicht? Warum bin ich so gestresst? Ich bete hier, ich gehe in die Gemeinde, ich bitte um die Gegenwart des Heiligen Geistes. Ich lese diesen Satz, meinen Frieden gebe ich euch, aber ich bin komplett gestresst. Gott, warum ist das so? Das ist laut, sorry. Tut mir leid. Naja, den Frieden bekommst du halt nicht wie ein Paket von Amazon. Hier, Sie haben Frieden bestellt. Frieden für Ihr Leben. Viel Spaß. Bitte lassen Sie 5 Sterne da. Frieden ist das Produkt, das Ergebnis deiner Nachfolge Jesu. Du übernimmst den Lifestyle von Jesus. Du beginnst deine Prioritäten im Leben nach dem Vorbild Jesu zu setzen. Und weißt du, was passiert? Du beginnst mehr und mehr von seinem Frieden zu erleben. Wenn wir diese Frucht des Geistes lesen, da ist doch jeder dabei. Ich kenne keinen Menschen, der diese Liste sieht. Der sagt, nö, kein Bock. Liebe, Freude, Friede, Geduld. Oh, das will ich alles nicht haben. Brauche ich nicht, habe ich nicht nötig. Jeder will das. Jeder will das Produkt. Jeder will das Ergebnis. Aber kaum jemand ist bereit, den Lifestyle zu führen, der uns diese Ergebnisse auch schenkt. Und ich möchte, dass wir uns richtig verstehen heute Morgen. Ich will niemanden ein schlechtes Gewissen machen. Es geht überhaupt nicht um ein schlechtes Gewissen-Talk. Ich stehe nicht hier und zeige mit dem Finger, ich stecke in den gleichen Herausforderungen. Ich lebe in der gleichen Stadt im digitalisierten Zeitalter. Ich habe WhatsApp, Signal und Telegram, damit ich ja mit jedem kommunizieren kann. Ich habe eine Frau und 3 Kinder, ich bin auf Instagram und ich habe einen Job. Ich verstehe sehr gut, dass dieses Thema, obwohl es nicht schwer zu verstehen ist, schwer umzusetzen ist. Aber diese Wahrheit, die müssen wir zusammen verstehen. Der Lifestyle von Jesus ist der Weg zum Leben von Jesus. Der Lebensstil von Jesus ist der Weg, der uns dahin führt, dieses Leben auch zu haben, das Jesus hat. In der Apostelgeschichte werden die Christen die Anhänger des neuen Weges genannt. Weißt du, ein Nachfolger, ein Teil mit ihm zu sein, bedeutete nicht einfach nur, die richtigen Dinge zu glauben. Es bedeutete, einen neuen Weg zu gehen. Und einen Weg zu gehen ist ein anderes Bild dafür, eine andere Metapher dafür, einen neuen Lebensstil einzuüben. Bruder Lorenz sagte, das Üben der Gegenwart, Gott, ich kann gern zu mir kommen, habe ich gar kein Problem. Ja, so cool. Bruder Lorenz nannte es das Üben der Gegenwart Gottes. Das Leben im Überfluss, von dem Jesus spricht, es gründet darauf, dass wir in ihm bleiben. Wir bleiben in ihm, indem wir einen Lebensstil einüben, der seinem Lebensstil entspricht. Wir haben jetzt viel gehört, ja, so über wie Jesus gelebt hat, ihm nachzufolgen, wirklich die Dinge zu tun, die er getan hat. Das ist ja alles gut und schön. Aber wenn du das so hörst, stresst dich das? Nein? Weißt du, einen Lifestyle ändert man nicht über Nacht. Es läuft nicht so, dass du deine Hand hebst, jemand betet mit dir und dann ist deine Art zu leben plötzlich eine andere. Schon mal gewünscht? Schon mal erlebt? Das glauben wir so oft, gell? Dann kommt so eine Predigt, die hat uns angesprochen, berührt und dann, oh, wir heben die Hand und dann betet einer mit uns und wir gehen nach Hause und wir fühlen uns so gut und dann, es ist echt schon wieder vorbei. Wie oft habe ich das erlebt? Wie oft habe ich das erlebt? Also es geht nicht um eine Strohfeuerpredigt heute Morgen, dass wir alle ein gutes Gefühl haben, alle die Hände heben und alle sagen, ja, jetzt geht's los, heute war der Startpunkt zu was Neuem und nächsten Sonntag kommen wir zusammen und denken, oh, hat leider nicht geklappt, wenn wir ehrlich sind. Meistens sind wir ja gar nicht so ehrlich. Sondern dann, weißt du, mit dem Faken, da fällt mir noch was ein. Faken, das können wir entweder morgens bis zum Frühstück mit der Familie oder wir können sonntags schaffen, das meistens bis mittags um 12. Ich weiß auch nicht warum. Ja, aber da sind wir echt gut drin. Ja, so voreinander den Eindruck zu bewahren, dass alles in Ordnung ist. Aber lass uns ehrlich miteinander sein, wie wir kämpfen, wie wir Mühe haben in unserem Alltag. Was können wir tun, dass sich unser Lifestyle langfristig ändert? Ich glaube, wir brauchen einen Plan. Und langfristig möchte ich uns ermutigen, dass wir unser Leben reduzieren auf das, was wirklich Bedeutung hat. Trenne dich langsam aber sicher von allen anderen und unnötigen Aufgaben. Und führe langsam aber sicher, Stück für Stück, stattdessen die geistlichen Übungen ein. Nicht um Haken dran zu machen, nicht um auf dich selber stolz zu sein, nicht um damit vor den anderen anzugeben. Oh, ich habe wieder 3 Tage gefastet. Und du? Wann hast du das letzte Mal gefastet? Weißt du überhaupt, was Fasten ist? Oh, ich habe wieder die ganze Nacht für dich gebetet. Wann hast du das letzte Mal für mich gebetet? Ja? Das ist keine geistliche Übung. Das ist echt scheiße. Echt. Sowas brauchen wir nicht. Was wir brauchen, ist eine Übung, zu sagen, Jesus, ich will dir ähnlicher werden. Ich will Zeit mit dir verbringen. Ich will deinen Lebensstil einüben. Ich will den Feiertag heiligen und Gemeinschaft mit dir haben. Und ich will innerlich zur Ruhe kommen. Ich will Zeit mit meiner Familie haben, mit meinen Freunden haben. Ich will nicht gestresst durchs Leben rennen. Reduziere dein Leben. Manche von uns stehen ganz am Anfang in ihrer Nachfolge. Andere sind schon viele Jahre mit Jesus unterwegs. Aber ich glaube, es gibt immer noch was wir verändern können. Und ich möchte uns alle herausfordern in den nächsten Monaten, nicht in der nächsten Woche, forget it, in den nächsten Monaten, uns Gedanken darüber zu machen, was sind für dich die elementaren geistlichen Übungen, die zum Leben führen. Stille und Rückzug, Gebet, Fasten, Bibellesen, Gemeinschaft, der Sabbat, ein einfaches Leben. Mach dir Gedanken darüber, was für dich gut funktioniert. Und dann fang an, diese geistlichen Übungen langsam aber sicher mehr und mehr in deinen Alltag zu integrieren. Und ich sag dir schon heute, dass wir Zeit brauchen. Jetzt gibt es so die Persönlichkeitstypen, also die Manager-Type-People, ja, die so immer alles sofort umsetzen wollen, die sagen, okay, mache ich bis nächste Woche, erledigt, check. No way, es funktioniert nicht. Es braucht einfach diese Entschleunigung, es braucht Ruhe. Es geht um eine langfristige Veränderung und es geht nicht über Nacht, es dauert Jahre. Und für alle, die es nicht abwarten können, gibt es auch Leute, die es nicht abwarten können, die sofort loslegen wollen mit der Veränderung? Für euch habe ich auch eine Idee und das ist die kurzfristige Idee. Nehmt ihr jeden Tag in der nächsten Woche 10 Minuten Zeit für Stille und Rückzug. Wer von uns schafft es nicht, weil er sagt, meine 24 Stunden sind so dermaßen ausgeplant, wer von uns schafft es nicht, sich 10 Minuten für Stille und Rückzug zu nehmen, weil die Zeit einfach nicht da ist? Gute Fragestellung, wir schaffen es alle. Das Ausschlusskriterium, weil ich schon meine Leute kenne, die sich nicht melden wollen. Also, 10 Minuten eines umtriebigen Tages investieren. Nach Studien sind wir im Durchschnitt, meine Frau hört genau hin, 2,5 Stunden am Tag mit unseren Smartphones beschäftigt. Nimm einfach 10 Minuten davon. Mein Tipp. Okay, du musst nichts anderes nehmen. Ich glaube, das ist eine einfache Übung. Am besten funktioniert es für mich am Morgen. Ich habe noch so einen Typ, wo ich mich einfach in andere Menschen hineinversetze, stehe 10 Minuten früher auf und starte mit der alten geistlichen Übung des Kaffeekochens. Wenn du ein Kaffeetrinker bist. Wenn nicht, nimm dir ein Glas Wasser oder was auch immer du morgens brauchst und dann geh an einen Ort der Ruhe, schließ die Tür und sei einfach 10 Minuten mit Jesus. Und jetzt kommt was du dir vielleicht gar nicht vorstellen kannst. Sei 10 Minuten Jesus, ohne Bibel zu lesen und du musst nicht mal beten. Sei einfach mal nur 10 Minuten, werde still, sag zu ihm, Jesus, du bist hier, ich bin jetzt auch hier. Und dann fokussiere dich mal. Fokussiere dich auf den Vater. Und in dieser Zeit wirst du manchmal eine echte Begegnung mit dem Heiligen Geist haben. Manchmal, ziemlich selten. Aber manchmal wirst du es haben. Manchmal, wahrscheinlich meistens, wird es dir schwer fallen, deine Gedanken stillzuhalten und auf ihn zu fokussieren. Aber die meiste Zeit wirst du einfach nur ein Gefühl von Frieden haben. Du atmest, du fokussierst dich auf Gott, du empfängst seinen Frieden, den er dir gibt. Und dann gehst du aus diesem Frieden heraus in deinen Tag. Das ist mein kurzfristiges Ein kurzfristiger Tipp für unser erstes Ziel als Time with Him, mit Jesus sein. Wir haben jetzt noch eine Zeit der Anbetung und wir starten auch heute wieder mit unserem Angebot des Gebets. Wir werden in dieser Ecke dort hinten wieder den Gebetstisch haben und